Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medien macht Meinung.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Kollruss. Ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. Heute an meiner Seite ist Ulrike Dobelstein-Düter.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zum Medienmacht-Meinung-Podcast. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen, weil wir treffen heute und hören heute einen Alumni. Und das ist für mich immer besonders schön und spannend zu hören, wie es denen geht. Denn ich leite das Digital Journalism Fellowship das zweite Mal mittlerweile und bin ansonsten an der Hamburg Media School für den Bereich Weiterbildung zuständig.
Unsere heutige Gesprächspartnerin ist uns von einem anderen Kontinent zugeschaltet. Sonja Peter-Andl ist Lateinamerika-Korrespondentin für den Spiegel. Zu ihren Themen zählen technische Innovation, Sicherheit, organisierte Kriminalität und Cyberkriminalität. So hat sie zum Beispiel recherchiert, wie mexikanische Drogenkartelle die Digitalisierung für sich nutzen. Außerdem ist sie Teilnehmerin des ersten Digital Journalism Fellowship gewesen. Sonja Peter-Andl ist uns jetzt aus Mexiko zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, liebe Sonja, das Wichtigste vorneweg, wie geht's dir? Wie ist es aktuell, in Mexiko zu leben und zu arbeiten?
Die Frage ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es in der Corona-Krise gefühlt so viele unterschiedliche Realitäten gibt. Bei mir ist es gerade so, dass es mir gut geht, dass ich zum Glück gesund bin wieder. Also ich habe mich relativ früh in den freiwilligen Hausarrest verabschiedet, weil ich sehr stark erkältet war nach meinen Recherchen und weder mich gefährden wollte noch andere gefährden. Es ist natürlich eine andere Realität gerade. Also gerade für Auslandskorrespondenten ist es extrem schwierig, weil man eingeschränkt ist. Also ich hatte mir das auch anders vorgestellt. Ich würde jetzt natürlich gerne nach Zentralamerika reisen, in Mexiko unterwegs sein. Und das geht jetzt eben in diesem Umfang nicht mehr, beziehungsweise gerade gar nicht. Ich habe das Glück, dass ich relativ viel recherchiert habe in den Monaten, bevor die Corona-Krise hier losgegangen ist. Das heißt, ich konnte erstmal viel Material aufarbeiten. Es ist aber natürlich einfach schwieriger geworden, zu recherchieren, wie die Lage ist. Also ich habe zum Beispiel eine Recherche gemacht, gerade zur Situation von Migranten an den Grenzen, in Grenzstädten wie Ciudad Juárez, aber auch in Tijuana und so weiter und so fort. Und die Lage ist einfach wahnsinnig schwierig einzuschätzen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, mit den Leuten direkt vor Ort zu sprechen sich sozusagen direkt vor Ort ein Bild zu machen.
Das heißt, wie sieht denn dein Arbeitsalltag gerade aus? Also wie können wir uns das vorstellen?
Also man profitiert davon, wenn man sich ein Kontakt- und Netzwerk aufgebaut hat, ein relativ dichtes, das gut funktioniert, in verschiedenen Ländern auch, so dass man sozusagen direkte Quellen zumindest vor Ort hat. Bei mir ist jetzt so, dass ich erst vor kurzem in Juárez war und da eben zur Situation von Migranten an der Grenze recherchiert habe, die aus den USA abgeschoben wurden oder die eben aus Zentralamerika gekommen sind und darauf warten, dass sie die Grenze überqueren können.
Du hast in deinem letzten Artikel von Anfeindungen gegenüber Krankenhauspersonal berichtet und einer der Gründe war auch das Thema Fake News dafür. Wir in Deutschland haben auch gerade einige Verschwörungstheorien auf der Liste, die von auch bekannten Gesichtern geteilt werden. Wie ist da deine Einschätzung in Mexiko, was das Thema Fake News und Corona betrifft?
In Mexiko, aber auch weltweit, zirkulieren viele Falschnachrichten zum Thema Corona. Es ist, glaube ich, auch insgesamt schwierig, weil sich natürlich um die Todesfälle, um die Ausbreite, um das Phänomen viele Falschnachrichten stricken lassen oder Kampagnen stricken lassen, weil es sehr schwierig ist, zum Beispiel die Daten zu interpretieren. Die Daten, die bilden, also diese bestätigten Fälle, die bilden das Panorama ja nicht vollständig ab, weil zum Beispiel die Frage ist so, wie viel wird überhaupt getestet? Dann die Frage, wie viel bringen diese Tests überhaupt? Also es kann aus verschiedenen Perspektiven instrumentalisiert werden. In Mexiko hatten wir das Phänomen leider, dass Falschnachrichten zirkuliert sind, unter anderem auf Facebook, dass Ärzte bzw. medizinisches Personal eben Überträger des Virus sind. Und das hat also in Teilen eine Art moderne Hexenjagd ausgelöst. Das heißt, ich habe zum Beispiel mit einer Ärztin gesprochen, die auf der Straße mit Chlor, also wasserverdünntem Chlor, beschüttet wurde, allein weil sie einen Ärztekittel getragen hat. Dem ärztlichen Personal wird ins Gesicht geschlagen, zum Teil von völlig Fremden auf der Straße. Und das ist aber ein Phänomen, das nicht nur in Mexiko geschieht, sondern das gibt es zum Beispiel oft in Philippinen. Und auch in Krisen der letzten Jahre weltweit wie Ebola hat man gesehen, dass die Leute sich aus Furcht und auch ja, angeheizt durch diese falschen Informationen quasi an Stellvertretern abreagieren.
Wie glaubst du, kannst du als Journalistin, aber auch deine Kollegen und Kolleginnen dann auf solche Phänomene reagieren?
Aufklärung ist natürlich wichtig. Grundsätzlich ist es natürlich auch sinnvoll, solche Phänomene an die Öffentlichkeit zu bringen und zu erklären, aber eben auch richtig zu stellen. Das Problem ist natürlich, das haben wir auch schon bei verschiedenen Anlässen in der Vergangenheit gesehen, dass viele solcher Falschinformationen gar nicht im öffentlich zugänglichen Raum zirkulieren, sondern in geschlossenen Gruppen, zum Beispiel auf WhatsApp. Also das war ja in Brasilien so, das war in Mexiko rund um politische Ereignisse so. Und das ist einfach schwierig kontrollierbar. Es gab in den letzten Jahren sind viele Anti-Desinformations-Initiativen entstanden, die versuchen dann, die auch auf darauf setzen, dass Bürger ihnen solche Falschinformationen zusenden, die sie dann nachrecherchieren und dann quasi wieder in WhatsApp. App-Gruppen reingehen. Man erreicht aber natürlich nur einen bestimmten Teil der Bevölkerung damit, nämlich die, die überhaupt noch an Journalisten glauben. Das ist ja auch in Deutschland ein großes Problem. Das heißt, Menschen, die grundsätzlich davon überzeugt sind, dass von traditionellen Medienhäusern eigentlich nur Falschnachrichten zu erwarten sind, die werden natürlich auch keinem Debunking Glauben schenken.
Jetzt ist es ja gerade so, dass im Zuge der Corona-Krise eine positive Entwicklung, wenn man das so sagen möchte, ja, ist, dass der Journalismus ja an vielen Stellen wieder gefragt ist. Dass der stärker gefragt wird, also auch gerade digitale Abos wieder zunehmen. Wie nimmst du das in Mexiko wahr? Steigt da das Vertrauen in die Presse, beziehungsweise wie sah es davor aus?
Es gibt grundsätzlich, glaube ich, weltweit viel Interesse an Nachrichten zur Corona-Berichterstattung. Das heißt, die Klicks schießen erstmal in die Höhe. Ich glaube aber nicht, dass es ein langfristiger Effekt sind, der die Krise in der Medien generell sind, auffangen kann. Auf der anderen Seite haben wir einfach gesehen, dass viele Firmen ihre Anzeigen zurückgezogen haben in der Corona-Krise, weil denen natürlich auch die wirtschaftlichen Umsatzzahlen einbrechen. Und ich glaube eher, dass es im Endeffekt diese Medienkrise, in der wir stecken, diese strukturelle Krise verstärken wird. In Mexiko ist es so, dass es ein ähnliches Phänomen wie in Deutschland gibt, also dass auf den traditionellen Medien einfach nicht vertraut wird und dass viele Bürger sich dann einfach die Informationen eher im Netz holen und da eben auch viele Falschinformationen zirkulieren.
Wenn wir jetzt noch einmal schauen, deine Arbeit als Auslandskorrespondentin auch vor der Krise, um jetzt auch mal nicht nur Corona zu thematisieren, wie muss man sich die Arbeit in so einem Einsatz, in deinem Einsatzgebiet vorstellen? Jetzt Mexiko, Lateinamerika, da sind ja auch viele Themen, die behandelt werden, die relativ gefährlich sind oder wo in gefährlichen, sag ich mal, Situationen recherchiert werden muss.
Ja, das ist so. Ich glaube, dass ich weiß, worauf ich mich einlasse, zumindest in Mexiko. Aber man muss realistisch sein, dass man entweder zum Ziel werden kann oder eben auch zum Kollateralschaden von Attacken. Also während der Zeit, in der ich in Ciudad Juárez war, in der Grenzstadt, die auch relativ berüchtigt ist, und zur Arbeit des lokalen Fraueninstitutes recherchiert habe, gab es auch eine Attacke von Kartellmitgliedern, von einem Killerkommando sozusagen, auf dieses Institut. Und ich hatte Glück, dass ich sozusagen zu dem Zeitpunkt nicht dort drin war. Aber das Gebäude wurde sozusagen beschossen, während Frauen und Kinder, die zur Beratung dort waren, in dem Gebäude waren. Und eben auch Kollegen bzw. Freunde von mir. Also solche Situationen hat man einfach, die sind knapp. Man kann versuchen, sich mit Sicherheitsplänen oder Risikoeinschätzungen auf gefährliche Situationen vorzubereiten. Und ich glaube, nach mehr als 10 Jahren Berichterstattung in tendenziell gefährlichen Gebieten in Lateinamerika ist es einfach so, dass man auch ein Gefühl entwickelt. Aber es gibt keine Sicherheit. Und wie gesagt, also bei Fällen wie einer plötzlich auftretenden Schießerei ist es dann eher die Frage so, Glück oder Pech, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
Ich weiß aber auch noch aus den Gesprächen im Fellowship, dass du ja schon auch eine besondere Ausbildung genossen hast. Wie sah die genau aus?
Ich habe verschiedene Sicherheitstraining gemacht. Also ich war auf der Deutschen Journalistenschule und da hatten wir die Ausbildung für Kriegs- und Krisenberichterstattung gemacht bei der Bundeswehr. Soldaten simulieren dann mit einem verschiedene Gefahrensituationen. Zum Beispiel, es werden Entführungen simuliert und damit man sich eben vorstellen kann, wie man sich in solchen Notfällen verhält. Es werden Verhandlungen zum Beispiel mit Kriminellen oder mit Söldnern oder Terroristen simuliert. Die demonstrieren dann, wie es klingt, wenn man eine Explosion quasi vor sich hat. Das ist natürlich alles sehr kontrolliert, sozusagen. Aber damit man ein Gefühl dafür bekommt für solche Situationen und vor allem, wie würde man reagieren? Und oft ist es eben eine Entscheidung, die unabhängig, also die jeweils abhängig von den Personen ist und wie viel Risiken man eingehen möchte. Zum Beispiel, wenn ich unter Beschuss gerate, rette ich meinen Kollegen oder versuche ich mich selbst in Sicherheit zu bringen. Ich habe verschiedene Sanitätskurse sozusagen gemacht, beziehungsweise Krisenvorbereitungskurse, bei denen man dann zum Beispiel lernt, wie schleppe ich relativ effizient mit einem Seil meine verletzten Kollegen aus Gefahrensituationen. Man spricht aber zum Beispiel auch einfach gefährliche Situationen durch. Also es spielt sich einfach vieles im Kopf ab. Und der Ansatz ist oft, dass man sein Risiko minimieren kann oder zumindest Strategien entwickeln kann, wenn man sich vorher Gedanken darüber gemacht hat. Und was natürlich noch hinzukommt, also ich boxe auch, aber ich habe auch Kurse gemacht, also Sicherheitstrainings, in denen man dann sozusagen nochmal verschiedene Tricks und Kniffe lernt. Also zum Beispiel, wie schlage ich einem Angreifer mit einem Messer das Messer möglichst effektiv und schnell aus der Hand. Ich glaube, das Problem ist aber ganz oft, dass man sich natürlich auf diese Risikosituationen vorbereiten kann, also Wie verhalte ich mich in Schießereien? Wie verhalte ich mich bei direkten Angriffen? Wie verhalte ich mich bei Entführungen? Dass man aber natürlich in der Situation, in der das passiert, tatsächlich vielleicht paralysiert ist oder nicht so reagieren kann oder viele Faktoren dazukommen, die man einfach nicht kalkulieren kann.
Ich wollte gerade sagen, so eine Ausbildung ist natürlich gut und wichtig, aber dann in dem Moment, es ist ja einfach die Frage, wie kann ich das jetzt wirklich oder wie schnell kann ich schalten, dass ich das auch anwenden kann? Wie oft musstest du denn überlegen oder wie oft hast du dich denn in so einer Situation befunden?
Oft. Ich habe mit meiner Kollegin Julia Jaroszewski zusammen ja das Buzzing Cities Lab gegründet. Das ist ein Think Tank, mit dem wir halt sehr stark in informellen Siedlungen in Lateinamerika arbeiten, Mexiko, aber vor allem auch in Brasilien, in Favelas. Und wir haben dann in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr oft Schießereien erlebt. Also Polizisten, die bei uns auf dem Dach sich positioniert hatten oder vor der Haustür, Schießereien, wo man dann eingequetscht ist, sozusagen zwischen Polizei und Drogengängen. Und wo sich ein Dutzend Leute dann einfach nur in den nächsten offenen Laden retten und hoffen, dass sie jetzt nicht mitten in die Schießerei geraten. Und es sind Situationen, man wird ruhiger, wahrscheinlich wird man schon ruhiger, wenn man das gewöhnt ist. Und man kann es auch besser einschätzen. Also man hört, man fängt irgendwann an, auch einfach die Distanz einschätzen zu können, vielleicht auch so einschätzen zu können anhand des Sounds, ob das Polizei ist, ob das die Gangs sind oder wie auch immer. Aber es ist natürlich trotzdem einfach, also viel Adrenalin und einfach auch in dem Moment natürlich Angst, also weil man keine Handlungsoptionen hat. Gerade in diesen Ziegelhäusern durch die Kugeln relativ schnell durchschlagen kann.
Also so viel Angst, wie da jetzt dabei ist, da muss ja trotzdem auch irgendetwas sein, was dich dann nie aufhören lässt, oder? So dass du sagst, okay, das war jetzt eine brenzlige Situation, aber die nächste wird wohl wiederkommen.
Ja, es ist natürlich schon so, dass man versucht, brenzlige Situationen irgendwie zu vermeiden und nicht jetzt auf eine Kreuzfeuer zu laufen. Das gehört ja auch dazu sozusagen. Also wenn man das Gefühl hat, dass sich eine Situation zuspitzt oder auch, was immer hilft, ist so ein bisschen das Verhalten der anderen Passanten oder sowas zu beobachten. Oder man entwickelt so ein bisschen ein Gefühl dafür, wo wird's gefährlich? Also wie gesagt, eingeschränkt, weil manchmal eskalieren Situationen eben auch so schnell. Grundsätzlich ist so, dass ich glaube, also ich würde nicht sagen, dass man sich an diese Gewalt völlig gewöhnt, aber ich glaube, es ist ein anderes Niveau. Also wenn man einfach jahrelang über organisierte Kriminalität, Morde, Verbrechen, also eher so die Abgründe der Menschlichkeit berichtet, ist man wahrscheinlich tendenziell schon an mehr gewöhnt als jetzt vielleicht der Durchschnittsbürger, der sich mit diesen Themen irgendwie nicht beschäftigt und sich am Sonntag seinen Tatort reinzieht. Was ich natürlich schon merke, ist, also dass wenn ich jetzt wirklich, wenn ich so harte Phasen hinter mir habe, dass es mich schon mitnimmt. Also zum Beispiel in Juarez zu den Frauenmorden zu recherchieren, das war schon hart. Also da wurde eine junge Frau erschossen, die Ende 20 Jahre alt ist, Künstlerin, Aktivistin. Also da ist einem schon bewusst so, das hätte man auch selber sein können, so vom Profil her. Und dass die Gewalt einfach allgegenwärtig ist. So. Und es trifft, also es lässt einen natürlich auch nicht völlig unbeeindruckt, so wenn ich mir vorstelle, wenn diese Attacke auf dieses Frauenhaus erfolgreich gewesen wäre oder blutiger ausgegangen wäre, dann wären einfach so mehrere Freunde von mir oder Bekannte gestorben. Und das ist natürlich kein gutes Gefühl. Und das ist schon so, dass man sich dann nach manchen Recherchen einfach angeschlagen fühlt oder erstmal ein paar Tage braucht, um wieder ganz da zu sein. Und auch wieder die Kraft zu haben, weiter zu recherchieren.
Es ist ja so, dass die Gewalt nicht nur im alltäglichen Leben stattfindet, sondern jetzt ja auch schon in der digitalen Welt. Dazu hast du ja auch recherchiert. Was sind da so deine, die wichtigsten oder die spannendsten Erkenntnisse?
Es ist natürlich so, dass kriminelle Organisationen, also zum Beispiel mexikanische Gangs und Kartelle, relativ innovationsfreudig sind. Das heißt, sich relativ schnell neue Räume erobern. Also egal, ob das jetzt zum Beispiel anfangs Blogs waren. Also ich habe vor 10 Jahren also meine Abschlussarbeit an der Uni zu sogenannten Narcoblogs geschrieben und wie Kartelle diese als Plattform nutzen. Es ging dann später weiter zu so Mikroblogs oder Plattformen wie Twitter, aber auch soziale Netzwerke wie Facebook. Mittlerweile ist es TikTok. Aber es ist eben auch so, dass Gangs und Kartelle mit Drohnen experimentieren, um zum Beispiel kleinere Drogenpakete über die Grenze fliegen zu lassen. Der Drogenkrieg spielt sich mittlerweile, oder diese Gewalt spielt sich mittlerweile einfach auch im Internet ab und ist einfach ein wichtiger strategischer Faktor, zum Beispiel um die Präsenz zu demonstrieren, um gewisse Aktivitäten zu promoten. Also in der Corona-Krise ist es so, dass Gangs und Kartelle zum Beispiel in Mexiko, aber auch anderen südamerikanischen Ländern demonstrieren oder Fotos und Videos davon zeigen, wie sie zum Beispiel Lebensmittelpakete in der Bevölkerung verteilen. Da sieht man dann eben bewaffnete Männer, die Lebensmittelpakete von Pickups oder Lastwagen herunterladen und an die arme Bevölkerung verteilen. Und das ist eine ganz klare, es ist einfach ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Es wird damit demonstriert, dass die Kartelle sozusagen sich kümmern. Also vor allem dort, wo der Staat eben machtlos oder schwach ist, aber auch mit dem Ziel, den Staat eben noch machtloser wirken zu lassen. Und das für die gängigen Kartelle ist es einfach, ist die Corona-Krise die Möglichkeit, auch politisches Kapital daraus zu schlagen.
Also du sagst schon, das ist eine Inszenierung, die da stattfindet und dafür werden die verschiedenen Kanäle genutzt. Wie läuft aber das Geschäft dann ab? Ist es immer noch nach wie vor auf der Straße oder funktioniert das mittlerweile auch schon digital?
Es ist unterschiedlich. Also im Fall der mexikanischen Kartelle ist es so, dass das Internet vor allem eine Plattform zur Selbstdarstellung ist. Es gibt aber zum Beispiel auch ganz konkrete Vorbereitung von Business Deals oder so, natürlich mit digitalen Mitteln. Oder die mexikanischen Kartelle haben auch im Land riesige Überwachungsanlagen aufgebaut. Also die haben dann sozusagen betreiben ihre eigenen Netzwerke von Überwachungskameras, die beobachtet werden. Und es hilft ihnen natürlich bei ihren Geschäften. Also wenn ich verschiedene Drogentransporte zum Beispiel durch das Land und dann durch die Grenzstädte schicke, dann kann ich live beobachten, ob sich vielleicht in deren Umfeld Polizei oder Sicherheitskräfte gerade oder Rivalen aufhalten. Also dieser Surveillance-Effekt oder dieser Überwachungsaspekt ist einfach extrem wichtig. Oder El Chapo hat zum Beispiel auch sowohl seine Frauen als auch seine Geschäftspartner mit Spionagesoftware überwachen lassen. Also der hat dann sozusagen mit Spionagesoftware oder Spionage-Apps infizierte Handys verteilt an seine Kollegen und hat natürlich eine viel stärkere Kontrolle darüber, was in der Organisation passiert. Es ist aber jetzt nicht so, dass mexikanische Kartelle jetzt im klassischen Cybercrime-Geschäft besonders aktiv sind. Also dazu haben die auch einfach einen anderen Schwerpunkt. Russische organisierte Kriminalität ist zum Beispiel dagegen sehr, sehr stark. Also was diese ganzen Scams betrifft, was Hackerangriffe im großen Stil betrifft und so. Also mit denen man ja auch wahnsinnig viel Geld verdienen kann.
Und was bedeutet jetzt diese Digitalisierung von Kriminellen für Journalisten gerade, auch für deine Recherchearbeit? Du recherchierst ja auch zur organisierten Kriminalität. Welche Auswirkungen hat das auf deine Arbeit?
Für Journalisten ist die Digitalisierung von Kriminalität natürlich ein extrem interessantes und wichtiges Fenster. Also das heißt, ich gucke mir das natürlich auch aus dem Gesichtspunkt an, dass es mir sehr wertvolle, also zum Teil wertvolle Informationen darüber bietet, was gerade in den verschiedenen Regionen passiert. Und durch den Blick natürlich der Kartellmitglieder selber. Das ist natürlich eine sehr spannende Perspektive. Wobei man auch nicht alles glauben sollte, was die im Netz verbreiten, logischerweise. Und es ist eben auch so, dass es mittlerweile viele Fake-Profile gibt. Also das heißt, es sind dann einfach Anhänger von Kartellen oder Fans oder Leute, die diese Kartellkultur interessant finden und die sich dann zum Beispiel Fake-Profile aufsetzen, in denen sie einen der Söhne von El Chapo oder sowas spielen. In Michoacán, also einem Bundesstaat von Mexiko, war es so, dass es extrem blutige Gefechte gab vor ein paar Jahren, also Gebietsverteilungen und die waren aber auch sehr aktiv, also vor allem die jungen Mitglieder im Internet. Und da konnte man halt eine Zeit lang sehr gut auch verstehen, was so ein bisschen vor Ort passiert und wie die Lage ist. Also die haben dann zum Beispiel Bilder hochgeladen, in denen sie angeschossen worden sind, die haben Informationen hochgeladen und quasi über ihre Siege geschrieben oder so. Das kann man natürlich nicht alles für bare Münze nehmen, aber es liefert einem zumindest interessante Schlüssel.
Ja, ich stelle mir das natürlich auch sehr kritisch dann vor, so ein Material zu verwenden. Wie prüfst du das denn? Oder wie gehst du mit diesem Material dann um?
Also, was du gerade gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt. Also die Frage ist so kritisch, die Frage ist so, was verwendet man von den Sachen? Manchmal ist es so, dass es oft nur Hintergrund ist oder auch wenn man sich nicht ganz sicher ist, ist es trotzdem interessant, diese Informationen zu haben. Es wird auf gar keinen Fall natürlich alles veröffentlicht. Also ich glaube, das sind doch zwei unterschiedliche Perspektiven. Wenn man jetzt sich Mexiko ansieht, die Zeitung, die drucken auch zum Teil, also vor allem sozusagen die Yellow Press, druckt auch brutalste Bilder von Morden ab oder veröffentlicht Videos zum Beispiel, auf denen Mitglieder einer Drogengangs gerade jemand foltern und dem sozusagen den Hals durchsägen vor laufender Kamera. So, diese Sachen, die gucke ich mir natürlich an, aber es ist jetzt nicht so, dass die eins zu eins in meiner Berichterstattung landen.
Gehst du damit um, sicherzustellen, das ist jetzt auch echt, valide, dass ich das jetzt auch publiziere?
Man muss sehr stark aufpassen, grundsätzlich in diesem kriminellen Bereich mit dem, was man veröffentlicht, sehr stark hinterfragen, ob das der Wahrheit entspricht, beziehungsweise ob diese Profile auch authentisch sind. Ich glaube, was grundsätzlich immer wichtig ist, es sind ja nicht nur Online-Recherchen. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, sozusagen, dass das, was dort passiert, kontextualisieren zu können. Und es hilft natürlich, wenn man jetzt jahrelang in diesem Bereich recherchiert, sich vielleicht auf eine bestimmte Gang oder ein Kartell spezialisiert hat, dazu auch vor Ort recherchiert, weil man dann einfach viel besser diese Bits and Pieces, also diese digitalen, einordnen kann und einschätzen kann, ist es realistisch. Es ist oft so, dass man sich natürlich so eine Art Stamm von verschiedenen Mitgliedern oder sowas aufbaut oder Profile oder Netzwerke, die man dann über längere Zeit hinweg beobachtet. Und dann kann man zum Beispiel sehen, so taucht diese Person in verschiedenen Situationen auf verschiedenen Fotos oder auch in Videos auf, die authentisch sind. Wie interagiert die Person mit ihrem Netzwerk? Wie alt ist dieses Profil? Was ist das für Bildmaterial? Also es gibt viele, zum Beispiel Kriminelle, die einfach so verschiedene Szenen, also Screenshots veröffentlichen aus irgendwelchen Gangsterfilmen oder so auf ihren Profilen. Und also anstatt authentisches Material so. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Tools, mit denen man versuchen kann, das zu prüfen. Also das heißt, man wirft die Bilder dann zum Beispiel in Google Image Search oder so rein oder nutzt quasi Software zur Bildanalyse und kann dann manchmal mehr oder weniger feststellen, ob diese Bilder in einem anderen Zusammenhang schon aufgetaucht sind, wobei der Algorithmus da teilweise auch sehr schlecht ist. Oder man kann eben verschiedene andere Daten oder Anhaltspunkte aus diesen Bildern herauslesen. Was zum Beispiel auch ein Ansatzpunkt sein kann, ist, ich gucke mir solches so Bild- oder Videomaterial natürlich auch darauf an, ob es bestimmte Landmarks gibt. Also das heißt, ist in diesem Video oder ist in diesem Bild zum Beispiel ein auffälliges Werbeschild oder das Schild eines Ladens oder so oder der Name, ein Plakat oder sonst was zu sehen oder auffällige Gebäude. Und dann kann ich versuchen, das entweder mit meinem eigenen Wissen oder mit vielleicht lokalem Expertenwissen oder auch mit Recherchetools wie Google Maps oder so, kann ich versuchen, diese Querverweise sozusagen zu verifizieren.
Wir haben jetzt gerade in der letzten halben Stunde gehört, dass du einen sehr, sehr anspruchsvollen Job da drüben machst. Und deshalb die Frage, gibt es irgendeinen Grund oder irgendein Erlebnis, was dich zurückbringen würde? Also wo du sagst, okay, jetzt kann ich meinen Beruf hier nicht mehr ausüben, ich komme nach Deutschland zurück?
Das ist natürlich, glaube ich, immer die Frage, also gerade auch, wenn man an Gefahrensituationen denkt, wie viel kann man ertragen? Also ich weiß nicht, also meine größte Angst jetzt oder so in Mexiko, also realistische Einschätzung, wäre halt zum Beispiel irgendwann von Kartellen entführt zu werden. Und dann ist die Frage, ob man da überhaupt noch lebend herauskommt. So, dann würde sich die Frage jetzt natürlich erledigen. Ich glaube, die Frage ist dann auch immer persönlich, wie kann man solche traumatischen Erlebnisse verarbeiten und wie schlimm ist es, wie extrem ist diese Situation? Und wenn ich natürlich merken würde, ich bin also so traumatisiert, dass ich meine Arbeit nicht mehr machen kann, dann wäre es, glaube ich, nicht sinnvoll, noch weiterzumachen. Und ich glaube, Selfcare ist da einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich glaube, wenn man sich für diesen Bereich entschieden hat, der verdammt schwierig ist und riskant, dann ist es natürlich auch immer eine persönliche Motivation, weiterzumachen, trotz der Schwierigkeiten. Und ich finde es einfach extrem wichtig, über das zu berichten, was passiert, um es sichtbar zu machen, also sowohl die Gewalt als auch mögliche Lösungsansätze und Resistenzstrategien vielleicht auch auf lokaler Ebene zu zeigen.
Du hast uns heute viel erzählt, welchen Gefahren du dich aussetzen musst in diesem Job. Aber so wie jetzt auch am Ende nochmal stark klang, fand ich immer dabei auch die Leidenschaft für diesen Job durch bei dir. Von daher hoffen wir natürlich, dass du weiterhin und noch auf lange Sicht aus Lateinamerika berichten kannst. Vielen Dank, Sonja.
Danke.
Ja, vielen Dank, Sonja.
Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss!